Lukas Mürek arbeitet auf Radio Potsdam.
Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Smürek arbeitet. Diese Sendung ist, der ein oder andere wird es schon wissen, ein Versuch, verschiedenste Berufe so zu beschreiben, dass Sie sich ein bestmögliches Bild davon machen können. Und dafür steige ich selbst monatlich einmal in diese Berufe ein. Ich helfe mit und mache mir sozusagen von innen heraus ein Bild. Darüber hinaus schreibe ich ein Jobtagebuch und das können Sie jetzt hören. Ich wünsche Ihnen viel Freude damit. Wenn Sie zum Beispiel die Nute Schnellstraße an der Abfahrt Babelsberg verlassen, kommen Sie aller Wahrscheinlichkeit nach an einem riesigen Gelände vorbei, bei dem die meisten Menschen wissen, das ist das Oberlinhaus. Jetzt, wo ich ein paar Tage drin war, um es kennenzulernen, behaupte ich, man kann von draußen wirklich nur ahnen, wie groß es ist und was hier alles gemacht und geboten wird. Denn hier im Oberlinhaus wird gelebt, gearbeitet und geholfen. Ich möchte daran teilhaben und habe mich diesmal für ein kleines Praktikum als Heilerziehungspfleger entschieden. Ich werde heute mit Kindern zu tun haben, die mit starken Beeinträchtigungen leben müssen, vielleicht weil sie nichts hören können oder nichts sehen oder sich nicht so gut mitteilen können. Ich freue mich auf diese Tätigkeit. Zugleich habe ich aber auch großen Respekt vor meiner heutigen Aufgabe. Empfangen hat mich zunächst und das herzlich die Leiterin des Wohnhauses, wo die Kinder leben, Marie-Christine Schmidt. Nach einem kurzen Hausrundgang haben wir uns zu ihr ins Büro gesetzt und ich wollte zunächst von Frau Schmidt wissen, was das Oberlinhaus für Sie persönlich ist.
Das Oberlinhaus ist für mich einfach schon ein langer, langer Arbeitgeber, bei dem ich sehr zufrieden bin und heißt für mich eigentlich die diakonischen Werte auch leben, Wertschätzung untereinander, unter dem Kollegen auf allen Führungsebenen. Das ein sehr breit aufgestelltes Unternehmen ist es, genau, in vielen, vielen Bereichen.
Eine irre Tradition.
Ja, eine ganz lange Tradition. Viele Menschen, die ich kenne, wenn ich dann das Oberlinhaus erwähne als erstes die Geburtsklinik. Also Mensch, da habe ich mein Kind bekommen oder ja, meine Mutter hat dort ihr Kind bekommen und ist in Babelsberg bekannt wie ein bunter Hund und gehört ihr einfach dazu zum Stadtbild.
Als ich das erste Mal, ich bin ja kein Ur-Potsdamer, das Wort Oberlin gehört habe, ich gedacht, was meine ich mit Oberlin? Was kann ich mir damit darunter vorstellen? Aber es ist ja benannt nach Johann Friedrich Oberlin.
Ganz genau. Herr Oberlin hat den Verein Oberlin gegründet und hat damit auch damals noch das Krüppelheim und die jetzt Behindertenhilfe eben angefangen aufzubauen. Genau.
Hieß es damals so?
Es gab Krüppelheime, genau. Das war der offizielle Begriff, ja.
Das ist ein elsässischer Sozialreformer und Pfarrer gewesen, ne? Der übrigens auch als einer der Väter des Kindergartens gilt. Habe ich gelesen.
Haben Sie richtig gelesen.
Ich habe ihn nicht gekannt, aber ich habe es gelesen, genau.
Ja, haben Sie richtig gelesen.
Also eine irre Geschichte, die mit der Gründung des Oberlin-Vereins im Jahr 1871 ja schon begonnen hat. Also insofern eine wahnsinnige Geschichte. Wie viele Menschen arbeiten denn ungefähr im Oberlinhaus? Es gibt ja ganz viele Gesellschaften an ganz vielen Standorten, Potsdam, Michendorf, Bad Belzig, Kleinmachnow, Werder, Havel, Berlin, Wolfsburg.
Nach meinem Kenntnisstand, wenn man jetzt alle Bereiche und alle Geschäftsbereiche und alle Unternehmungen dazu ziehen, müssten es um die 2000 sein, wenn nicht mehr oder weniger, aber so in dem Dreh gehören mittlerweile alle zu Oberlin.
Ja. Wie viele davon kennen Sie persönlich?
Also mindestens schon mal die an die 30 in meinem Haus und dann kommen vielleicht noch 200 dazu, aber nicht alle.
Das, was Sie so eben so nett mit Ihrem Haus beschrieben haben, ist das Hertha-Schulz-Haus. Das ist eine der Einrichtungen hier auf dem großen Gelände. Wenn man vorne durch den Haupteingang geht, ist auf der linken Seite so ein großer Übersichtsplan. Dann kann man sehen, dass die Nummer 9 das Hertha-Schulz-Haus ist. Da muss man so ein bisschen übers Gelände laufen und geht dann von hinten sozusagen in dieses Haus hinein. Wir haben eben erklärt, wer Oberlin war. Wollen wir auch die Person Hertha Schulz mal beleuchten? Wer war Hertha Schulz?
Hertha Schulz ist die erste taubblinde Bewohnerin, die vor 130 Jahren aufgenommen worden ist dann gegründeten Oberlin-Verein. Genau, und damit hat im Oberlin-Haus auch die Taubblindenarbeit angefangen. Hertha Schulz ist mit 10 Jahren ins Haus gekommen, ist eben durch einen Sturz ertaubt und erblindet und wurde dann hier zum ersten Mal begleitet. Ja.
Und ist seitdem Namensgeberin dieses Hauses. Was ist die Aufgabe des Hertha-Schulz-Hauses?
Also ich würde meinen, vielen Kindern und auch vielen Familien bieten wir eine Chance, wieder zum Aufatmen. Wir bieten Kindern ein zweites Zuhause. Das ist natürlich, wir helfen auch Familien. Also es ist nicht nur den Kindern, die wir helfen auch den Familien damit, ein Stück weit zu entlasten und auch wieder ein Familienleben möglich zu machen. Also ein ganz großes Thema ist bei uns, Kinder auch in ein selbstbestimmtes Leben zu führen und alles möglich zu machen, ihnen alle Hilfen beiseite zu stellen, die sie dafür brauchen.
Wem konkret wird hier geholfen?
Kindern und Jugendlichen von mittlerweile, wir haben schon Kinder mit einem halben Jahr aufgenommen, bis maximal 21 Jahren, mit Kindern mit Sinnesbehinderung, schwer mehrfach Beeinträchtigungen, auditiven Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörungen, diesen Kindern. können wir, wollen wir und möchten wir helfen.
Und die Kinder und jungen Erwachsenen sind weitestgehend eigentlich den ganzen Tag hier, so kann man das sagen.
Na, bis auf die Schulzeit. Da sind sie dann nicht da oder eben in unserem Tagesförderbereich für die unter 6-jährigen Kinder. Ansonsten, ja, wohnen die Kinder 7 Tage die Woche rund um die Uhr hier. Es gibt aber auch Kinder, die tatsächlich am Wochenende nach Hause fahren, in den Ferien nach Hause fahren und nur unter der Woche bei uns sind.
Und dann kann man sich die nächste Frage schon versuchen, selbst zu beantworten, aber ich stelle sie Ihnen natürlich trotzdem persönlich hier, weil Sie sind ja auch gerade mein Gesprächspartner, welche Leistungen hier angeboten werden. Und die Selbstbeantwortung würde wahrscheinlich dahingehend, dass auch so ein großer Teil natürlich das tägliche Leben, was macht man so täglich, ne? Zähne putzen, also eigentlich alles.
Ja, also wenn mich jemand fragt, was wir eigentlich tun, antworte ich gerne, also immer aus der Gruppenperspektive gesehen, wir führen einen Haushalt mit 7 Kindern. Das ist eigentlich das, was wir machen. Wir bieten eben das, wir bilden alles ab, was das Thema Wohnen angeht, ne? Und versuchen eben die Kinder in diesem Bereich des alltäglichen Lebens zu fördern und eine Möglichkeit geben, zu sich zu entwickeln, zu ihren auch zu Persönlichkeiten zu entwickeln. Und ganz konkret würde das heißen, wir gehen zum Arzt, wir machen Hausaufgaben, wir kochen, wir lesen abends Geschichten vor, wir gehen einkaufen. Das, was zu Hause passiert, passiert eben auch. Hier wird gestritten, geweint, gelacht zusammen. Das ist das, was wir tun.
Wie das tägliche Leben eben so ist. Können wir das eigentliche Haus mal beschreiben? Also das Haus ist sehr alt, 1912 gebaut. Wie ist es aufgebaut?
Aufgebaut, das ist auf 3 Etagen. Wenn man den Keller noch dazu zählt, 4 Etagen. Unten haben wir eben unsere Tagesförderung drin und auch eine kleine Sauna, die wir im Winter gerne nutzen und Corona uns da gerade nicht einen Streich spielt. Dann haben wir 3 Wohngruppen mit insgesamt 20 Plätzen im ganzen Haus. Wir haben oben in unserer Wohngruppe 6 Kinder. Die Wohngruppe an für sich ist nicht barrierefrei gebaut. Von daher sind das Kinder, die keine starke körperliche Beeinträchtigung haben und eher im Kommunikationsbereich, in der Gebärdensprache Unterstützung und Förderung benötigen. Wir arbeiten im Haus mit gehörlosen Kolleginnen zusammen, damit diese eben auch von, also unsere Kinder auch von Muttersprachlern lernen können. Es macht eben einen Unterschied, ob ich die Gebärdensprache vermittle oder jemand ganz, der eben damit groß geworden ist, sie zeigt und lebt und im Alltag auch benutzt wird. Und auf unserer mittleren Wohngruppe haben wir Kinder mit einem kleinkindlichen Bedarf oder auch eben sehr junge Kinder. Können wir nicht auf allen Wohngruppen aufnehmen, weil ja gerade Kleinkinder auch einen ganz besonderen Bedarf haben. Und auf unserer 3. oder auch 1. Etage haben wir schon die etwas größeren Kinder, aber eben auch im Bereich der Schwermehrfachbeeinträchtigung.
Dafür brauchst du bestimmt besondere Ausstattung, ne? Also welche besonderen Ausstattungen gibt es hier?
Genau, wir arbeiten mit ganz speziellen Betten zusammen. Sie konnten ja vorhin auch schon mal einen Blick drauf haschen. Das sind eben große Betten, Kaiserbetten auch genannt. Wir arbeiten mit Stehständern zusammen, Lauftrainern arbeiten wir, Lifter haben wir im Haus.
Stehständer sind so, damit Kinder, die im Rollstuhl sitzen, auch mal stehen können, ne?
Genau, um ihnen auch mal die aufrechte Position zu ermöglichen. Das macht was mit der Körperwahrnehmung, das macht was mit der Verdauung, es macht aber auch was mit der Wahrnehmung der Mitarbeiter und den Kindern, wenn mir die Kinder im wahrsten Sinne des Wortes auf einmal auf Augenhöhe begegnen. Und genau, für alle Parteien also unglaublich wertvoll.
Ja. Und Fahrrad habe ich auch, also Fahrrad geht auch, ne, habe ich gesehen.
Ja, wir haben selbst Fahrräder für Kinder im Rollstuhl, die dort so, wie sie es brauchen, auch angebracht werden müssen. Und wenn jemand nicht ganz so gut mit Muskulatur selber treten kann, dann können wir auch hinten nochmal schieben, genau. Wir haben Wasserbetten auf jeder Gruppe, auch das unterstützt die Wahrnehmung. Wie gesagt, wir sind in dem Bereich der Sinnesbehinderung unterwegs und Kinder, die nicht hören und sehen können, die müssen, brauchen Reize auf anderer Ebene. Durch den fehlenden Hör- und Sehsinn verlieren sie ganz viele Reize und es kann ganz schnell zu einer Überreizung kommen, aber eben auch zu einer Unterreizung und von daher sind Sachen wie Vibration, Klänge, Bewegung, manchmal auch Lichteffekte, wenn noch ein Rest sehen, da ist unglaublich wichtig. Von daher ja auch viele Lichtprojektoren, Duftlampen, das sind alles so kleine Sachen, mit denen wir arbeiten.
Ja. Die Kinder haben weitestgehend ihr eigenes Zimmer, manchmal teilen sie sich's auch und es gibt auch Gemeinschaftsräume, ne?
Genau, wir haben einen großen Gemeinschaftsraum, der eigentlich aufgebaut ist wie ein anderes Wohnzimmer auf, bis auf die Wasserbetten, die sind natürlich recht exklusiv hier bei uns. Aber ansonsten, genau, haben wir Fernseher, ein Sofa und Einzel- und Doppelzimmer und die Kinderzimmer versuchen wir auch nach Kinderzimmern, also wie Kinderzimmer zu gestalten oder wenn es eben Jugendzimmer sind, machen es ja auch die Jugendlichen selber und gestalten sich ihr Zimmer entsprechend.
Küche gibt es auch, da werde ich nachher mal mitarbeiten dürfen, glaube ich. Muffins backen habe ich schon mal gehört.
Genau, Sie dürfen nachher einmal mit uns Muffins backen auf der Wohngruppe 1 und natürlich, wir haben auch eine Küche, wir haben auch eine Waschküche, wo unsere Waschmaschinen stehen. Wir gehen selber einkaufen, genau, haben einen Kühlschrank drin, einen Backofen, ja, was man eben so braucht.
Als ich vorhin mit Ihnen über den Hof gelaufen bin, da ist ja so ein, fällt mir viel mehr auf, ein unglaublich schöner Baum, ja, der so ein bisschen so ein zentraler Baum ist, wie so ein kleiner Dorfplatz sieht das aus. Und dahinter ist eine recht einzigartige Geschichte, nämlich der Sinnesgarten. Ne?
Genau, der Sinnesgarten, der wurde auch extra für uns, und jetzt muss ich auch unseren Erwachsenenbereich natürlich erwähnen, der auch mit Menschen mit Taubblindheit da ist, wurde extra für uns so konstruiert, auch von einer blinden Frau, also auch jemand, die selber Ahnung und Erfahrung hat in der Welt, in der sie sich bewegt. Und der Garten hat eben den Hintergrund, dass viele Kinder oder auch Menschen eben mit Taubblindheit, mit Hörsehbehinderung alles erfüllen müssen und auch anfassen müssen, manchmal auch in den Mund nehmen, erschmecken und erriechen. Und das ist bei manch einem Gewächs doch nicht ganz gefahrlos. Und von daher war eben die Idee, dort Kräuter anzubauen, zum Beispiel, die ganz, ganz ungefährlich von unseren Klienten abgegangen werden kann, befühlt, berochen und auch in den Mund genommen werden kann, ohne dass wir uns Sorgen machen müssen, dass nachher etwas passiert.
Damit man im Sommer oder wenn das Wetter schön ist, auch draußen sein kann.
Na, aber es wird bei uns gegrillt.
Sehr gut.
Ganz gerne gegrillt, und dafür haben wir auch die Sitzecke dort hinten. Wir haben auch eine Rollstuhlschaukel auf dem Gelände, das heißt auch für Kinder, die im Rollstuhl sitzen, dass sie auch schaukeln können. Das ist auch ganz toll, wird auch gerne genutzt. Eine Nestschaukel, wo wir Kinder auch reinlegen können, damit sie dort spielen können und wir einfach auch mal die Beine hochlegen können.
Die Kinder, die hier leben, haben teilweise Hörsehbehinderung, aber auch taubblinde Kinder leben hier. Liegt der Unterschied in der Schwere der Behinderung?
Na, Taubblindheit heißt direkt, ich sehe und höre nichts. Hörsehbehinderung ist schon noch so definiert, dass ich eben mit meinem Sehsinn auch noch arbeiten kann, mit meinem Hörsinn auch noch arbeiten kann. Die Taubblindheit sagt eben, ich bin wirklich blind und wirklich taub und benötige eine ganz andere Kommunikationsform.
Auditive Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörungen gibt es auch. Können wir das einmal kurz erklären?
Eine auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung heißt, ich kann das Wort hören, also rein physiologisch funktioniert das Hören. Ich kann in meinem Kopf aber nichts damit anfangen. Ich kenne praktisch den Inhalt nicht oder kann einen bestimmten Satz, eine Aktion, wenn ich sie höre, nicht umsetzen.
Vielleicht versuchen wir uns nochmal so ein bisschen in die Welt der Kinder einzufühlen, weil da kommt ja dann auch die Frage, wie man damit umgeht. Da muss man erstmal die Frage klären, wie lernen die Kinder eigentlich? Also wie entsteht die Entwicklung?
Also vielleicht, um es besser zu verstehen, Kinder, die jetzt keine Hörsehbehinderung haben oder eine Sinneswahrnehmungsstörung, lernen ja übers Absehen und übers Abhören. Das fängt schon nach der Geburt eigentlich an. Wenn sie das Gesicht der Mutter entdecken, sie kopieren ja irgendwann Reaktionen. Wenn die Mama lächelt, lächelt das Kind auch. Es wird also abgeschaut. Auch Sprache beginnt so. Wörter, die oft gehört werden, werden irgendwann versucht, über erst einzelne Silben und später dann über das ganze Wort nachzuahmen, und so beginnt dann das Sprechen. Es funktioniert bei unseren Kindern in der Weise nicht. Das heißt also, ich muss Sachen die ganze Zeit abfühlen können. Wenn ich sie nicht hören und nicht sehen kann, muss ich sie ihm zeigen, ich muss sie besprechen, ich muss sie abfühlen lassen. Kinder müssen die ganze Zeit an meiner Seite sein und ich muss ihr Umfeld kommentieren oder sie eben mitmachen lassen. Ich muss sie eigentlich die ganze Zeit alles mit mir zusammen machen lassen oder eben doch immer wieder kommentieren. Du hörst jetzt das, du hörst dieses, weil sie sehen nicht, wo ein Krach herkommt unter Umständen. Sie wissen gerade nicht, welche Tür da gepoltert hat oder dass überhaupt eine Tür gepoltert hat. Das muss ich kommentieren. Das war die Tür, die zugeschlagen ist, weil der Wind da gerade durchgepfiffen ist. Weil sie hören zwar das Geräusch, sehen aber die Handlung dazu nicht. Bei tauben Kindern muss ich dann Sachen, die sie nicht hören, vielleicht auch zeigen, wie doll etwas aufschlagen kann. Oder muss eben kommentieren, du, das war jetzt laut, weil sie sich selber ja auch nicht wahrnehmen und nicht hören. Und muss eben alles mit ihnen zusammen machen.
Messen Sie, und wenn ja, wie messen Sie Erfolg bei so einer Vermittlungsarbeit?
Das ist ganz schwer. Also Erfolg.
Veränderung oder Entwicklung?
Naja gut, Veränderung und Entwicklung sieht man ja dann, wenn Kinder sich sicher fühlen, wenn sie anfangen, sich frei in der Wohngruppe zum Beispiel zu bewegen, wenn sie Kontakt suchen, dann haben sie also ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt anscheinend, wenn sie anfangen, Handlungen eben entweder auch nachzuahmen oder Orte aufzusuchen, um mit mir über irgendwas zu kommunizieren, also zum Beispiel zur Garderobe gehen und man vermuten könnte, okay, sie haben verstanden, die Garderobe, hier ziehen wir uns ja immer an, hier gehen wir raus und jetzt wird mir gezeigt, ich möchte rausgehen. Das sind ja so Sachen, die wir dann beobachten können, wo man Entwicklungsschritte entdecken kann, wenn auch die Initiative kommt, zum Beispiel an etwas mitzumachen, eine Zahnbürste zu halten, wenn die Hand dann einmal doch von sich aus an die Zahnbürste kommt und mitgehalten möchte, das sind dann ganz, ganz kleine Erfolge und an denen können wir dann auch weiter ansetzen. Manchmal dauert es sehr lange, aber in aller Regel passiert in irgendeiner in irgendeinem Bereich entwickeln sich, also alle Kinder entwickeln sich immer weiter. Man muss eben nur gucken, welcher es dann sein wird.
Ich komme gleich nachher noch auf die Fähigkeiten, die wir oder die der Mensch braucht, der hier arbeiten möchte, die Fähigkeiten, die er braucht, da komme ich noch drauf zu sprechen. Aber eine ist wahrscheinlich, das leitet sich jetzt schon so ein bisschen ab, die Geduld, ne?
Oh ja, viel Geduld. Tatsächlich, wenn wir Kinder kennenlernen, müssen wir auch immer erst gucken. Es geht bei uns eben ganz, ganz viel um Kommunikation. Wir wissen aber von Anfang an immer nicht, welche Kommunikationsform wird es denn sein. Wie gesagt, wir arbeiten viel mit der Gebärdensprache. Es ist aber eben nicht immer die Gebärdensprache. Manchmal sind es Bezugsobjekte, manchmal sind es Berührungen, so Initialberührungen, die ein Kind braucht, um eine Bewegung auszuführen. Manchmal sind es Düfte, die helfen können, den Tag zu strukturieren. Manchmal ist es einfach nur ein anderes Tellersystem, um eben eine Kommunikation zu schaffen. Und da braucht man viel Geduld. Es ist viel, etwas zu probieren, festzustellen, das war vielleicht nicht der richtige Weg und neu anzusetzen. Und das braucht manchmal Zeit. Ja.
Wenn man das erste Mal mit diesen Kindern in Kontakt kommt, was mir nachher ja auch zuteil wird, und ich freue mich auch schon drauf, wie geht man da am besten um? Was ist das? Gibt es so eine Faustregel? Was macht man beim ersten Kontakt mit?
Also im ersten Kontakt würde ich immer empfehlen, erst etwas zurückhaltend zu sein, beobachtend zu sein, zu gucken, wer bietet vielleicht auch Kontakt an. Also es gibt ja auch Kinder, die von sich aus den Kontakt aufnehmen und auf die dann zugehen. Es ist immer erstmal, ich komme im Raum und stelle mich auch vor. Hallo, ich bin da. Also auch für die Kinder, die es nicht hören oder nicht sehen, einfach zu sagen, es ist hier noch jemand, den ich nicht kenne. Ich habe sie ja schon einmal vorhin kurz vorgestellt überall und das ist auch ganz wichtig. Und ansonsten tatsächlich eine beobachtende Haltung einzunehmen. Und
was sollte man auf keinen Fall tun?
Einfach anfassen. Also das möchte man für sich ja auch nicht. Ich möchte auch nicht auf der Straße sein und wildfremde Menschen fassen mich einfach an, tätscheln mir den Kopf, nehmen mich einfach am Rollstuhl und bringen mich irgendwo anders hin. Das würde ich für mich auch nicht wollen und eigentlich gelten genau diese gleichen Verhaltensregeln auch bei uns im Haus. Ich fasse keine fremden Kinder an, von daher fasst man auch hier nicht einfach fremde Kinder an.
Selbstverständlich. Wollen wir mal versuchen, den Tagesablauf zu beschreiben. Wie sieht der hier aus? Wie ist ein normaler Tagesablauf? Das ist natürlich auch schon so ein bisschen gefragt vor dem Hintergrund, dass ich hier ein bisschen helfen kann.
Genau, das ist, also ehrlich gesagt, eine gar nicht so schwierig zu beantwortende Frage. Wir versuchen ja immer so normal wie möglich zu sein. Das heißt, ein bisschen wie in jedem anderen Elternhaus auch. Bei uns morgens ist es natürlich stressig, weil die Kinder zur Schule müssen. Sie müssen pünktlich zu einem Bus kommen. Sie müssen pünktlich bei sich vor dem Klassenraum stehen. Das heißt, es geht eigentlich wirklich um Guten Morgen sagen, der Wecker klingelt.
Wann ist das?
Fängt ab 6 Uhr an. Also ab 6, 6.30 Uhr, das kommt immer so ein bisschen auf die Kinder an, aber das ist so die reguläre Aufstehzeit. Wir haben aber auch Kinder, die schon ab 4 wach sind, weil sie Schlafstörungen haben, die müssen gar nicht mehr geweckt werden, die warten eigentlich nur noch darauf, dass der Tag endlich losgeht. Und genau, und bis um 8 geht es dann darum, dass wir alle pünktlich in die Schule kommen. So, und dann zwischen 14 und 15.30 Uhr kommen dann die Kinder wieder, je nachdem wann Unterrichtsende ist, kommen sie dann wieder zu uns in die Wohnstätten zurück. Und dann ist es sehr abhängig von der Wohngruppe. Wir haben Wohngruppen, wo oder eine Wohngruppe, da wird natürlich das Hausaufgabenheft angeguckt, dann werden auch Hausaufgaben gemacht, dann gibt es auch Aufgaben, die auf der Wohngruppe erledigt werden müssen, wie zum Beispiel den Müll rausbringen oder auch den Abendbrotstisch decken, Abendbrotessen vorbereiten. Das wird dann gemacht und bei den Kindern mit schwer Mehrfachbeeinträchtigung ist schon das Thema Entspannung auch ein großes Thema. Also auch ein bisschen wieder Reize wegzunehmen, ein bisschen Ruhe anzubieten. Man darf nicht vergessen, die Kinder gehen durch viele Hände, also es sind Therapeuten, das sind Lehrer da, sie haben mit vielen anderen Kindern auch Kontakt. Wir sind als Kontaktperson da und manchmal hilft es dann auch einfach zu sagen, du hast jetzt mal Zeit für dich und Ruhe und da einen Moment der Entspannung zu schaffen.
Sie haben eben den Bus angesprochen, vielleicht erklären wir noch kurz, wo fährt der hin? Also momentan hat man vielleicht das Bild, dass die Kinder weitestgehend auch hier auf dem Gelände sind?
Nein, also ja, wir haben viele Kinder, die auch die Oberlin-Schule besuchen. Wir haben aber auch Kinder, die in Berlin die Schulen besuchen oder auch in Michendorf die Schulen besuchen. Die Eltern haben natürlich freie Schulwahl und manchmal führt auch so eine Entscheidung dazu, wenn die Kinder zu uns ins Haus kommen, wenn sie bei uns einziehen, zu sagen, man will nicht gleich das komplette Leben verändern, sondern sagt, wir behalten die Schule erstmal bei und nur diese, wenn man das Wohnumfeld ändert, das reicht erstmal und dann eins nach dem anderen.
Jetzt haben wir das Hertha-Schulz-Haus kennengelernt, die Bewohner auch ein wenig, aber eben nur theoretisch. Bei mir wurde während des Gesprächs der Wunsch immer größer, die Kinder auch persönlich kennenzulernen. Daher auch meine nächste Frage genau an dieser Stelle, jetzt hier kurz vor der ersten Musik. Wie kann ich heute direkt helfen?
Also das kommt so ein bisschen auf die Kinder an. Wir müssen auch gucken, wie die sich auf sie einlassen. Da wäre jetzt abzuwarten, wie das funktioniert oder auch nicht funktioniert und was sie sich vielleicht auch zutrauen oder nicht zutrauen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man sie aber in Begleitung und Anleitung auch mal einem Kind Essen anreichen. Wenn wir rausgehen, vielleicht auch später noch, dass sie meinen Rollstuhl mitschieben, also ein Kind mitschieben. Da werden wir uns, ich würde meinen ein bisschen überraschen lassen und gucken mal, was sich so anbietet und wo sie vielleicht auch ein Gefühl zu kriegen.
Ich freue mich drauf.
Smürek arbeitet auf Radio Potsdam.
Hier ist Frank Smürek und ich bin heute arbeiten in einem völlig anderen Beruf als sonst. Ich arbeite heute als Heilerziehungspfleger im Oberlinhaus. Und endlich war es soweit. Ich konnte die Kinder kennenlernen und dafür ging es für mich gleich erst einmal in die Küche. Denn die Kinder warteten schon auf das angekündigte Muffinbacken.
So, wir sind jetzt hier in der Küche und machen was ganz Schönes, was Kindern auch sehr viel Spaß macht. Wir backen, ne? Glaube ich jetzt.
Genau, wir backen Muffins, Schokoladenmuffins.
Und bei mir ist Frau Drobeck, Sie sind
Pflegerin hier im Hertha-Schulz-Haus und mache unten noch die Tagesförderung.
Genau, wie lange machen Sie das schon?
Ich bin seit 18 Jahren hier im Haus angestellt und macht mir immer noch Freude.
Das macht besonders Spaß?
Der Umgang mit den Kindern einfach.
Und wie gerne backen Sie? Backen Sie zu Hause auch?
Super gerne, ja. Eine Mutti macht es immer gern.
Ja, verstehe ich. Und jetzt gibt es Muffins sozusagen, die machen wir jetzt.
Genau. Emily, wir haben hier jetzt eine Backmischung mit Schokoladenschreusel-Muffins. Jetzt habe ich schon mal ein paar Dinge auf den Tisch gestellt. Wir haben hier Eier. Emmy, siehst du die Eier auf dem Tisch? Emmy, mach mal den Kopf hoch. Guck mal. Wir brauchen 2 Eier. Die sind hier drin. Dann brauchen wir Öl. Die Backmischung natürlich. Ein Mixer, ein Backblech und die Muffinförmchen. Und Emmy darf jetzt die Muffinförmchen aufs Blech stellen.
So, jetzt stellen wir sozusagen die kleinen Förmchen auf das Blech, ne? Und die füllen wir dann gleich.
Oh. Du darfst mal die Tüte mit der Backmischung rausholen. Und jetzt dürfen wir sie aufreißen. Und los.
Jawohl. Jetzt richtig Mehlstaub, ja? Mehlstaub auf der Hose. Mehl machen wir jetzt in die Schüssel.
Einmal auskippen. Ui.
Super. Eingestaubt. Genau. So, jetzt das Öl. Da lerne ich auch gleich noch was. Ja.
100 Milliliter Öl brauchen wir. Gießen wir hier rein. Super. In die Schüssel damit, Shania. Genau, füll mal. Mehl.
So, jetzt haben wir Mehl und Öl in der Schüssel. Und jetzt die?
Die Eier kommen noch dazu. Die schicken Packung haben. Mal rein damit. Und das zweite noch dazu. Die Eierschale.
Was backen Sie denn zu Hause am liebsten für Kuchen?
Ist unterschiedlich. Ganz viel Obstkuchen.
Und wenn Sie einen Kuchen backen könnten, den Kuchen überhaupt, welcher wäre das?
Erdbeerkuchen.
Erdbeerkuchen, alles klar. Deshalb kommt ja jetzt die Zeit, ne, mit Erdbeeren.
Genau, fängt jetzt wieder an. So, Shania, jetzt nehmen wir uns den Mixer. Und jetzt wird es gleich ganz laut für alle. Wie sich gehört, kann Shania mal probieren. Die Schokostücken fehlen noch, ne?
Die Schokostücken aus der Tüte raus und die machen wir jetzt noch mit in diese Schale rein.
Und der Schäden hat jetzt die Aufgabe, den Teig in die Muffinsförmchen.
So, jetzt werden nach und nach alle Förmchen gefüllt. Jetzt gehen wir zum Backofen, jetzt ist es soweit. Tür auf und dann rein damit. Und wie lange müssen die jetzt?
So 15 bis 20 Minuten.
Das geht ja schnell. Das ist ja eigentlich ganz gut, ne? Wie viel Grad machen wir?
180 Grad.
Ist das Umluft oder? Nee, ne? Normal.
Oberunterhitze.
Oberunterhitze, alles klar. Na dann, geht's jetzt gleich los. 15 bis 20 Minuten und dann gibt's Muffins, frische.
Und während die Muffins im Ofen waren, wollte ich von Frau Schmidt gern nochmal genau wissen, wie viele Mitarbeiter hier im Hertha-Schulz-Haus eigentlich helfen und mitarbeiten.
Ungefähr 30 Personen arbeiten direkt im Gruppendienst.
Welche Berufe findet man hier?
Genau, hier findet man hauptsächlich Heilerziehungspfleger und Erzieher. Das sind so unsere Kernberufe, weil sich aber auch die Bedarfe in der Behindertenhilfe deutlich geändert haben. Also wir haben immer mehr Kinder mit schwer Mehrfachbeeinträchtigungen im Pflegeaufwand, arbeiten wir auch mittlerweile mit Krankenschwestern und Kinderkrankenschwestern zusammen, weil uns auch die Expertise deutlich in unserer Arbeit hilft.
Und wo können Sie Hilfe gebrauchen?
Gerne als Heilerziehungspfleger.
Da haben Sie noch Bedarf?
auch als Kinderkrankenschwestern, Krankenschwester, also gerne wirklich Erzieher, Heilerziehungspfleger, Krankenschwestern oder Gesundheits- und Krankenpfleger und Kinderkrankenschwestern sind alle herzlich willkommen, aber auch Quereinsteiger, auch die nehmen wir gerne. Solange das Herz dabei ist und jemand Lust hat, auch die Gebärdensprache zu erlernen, alternative Kommunikation mit den Kindern auch zu entwickeln.
Vielleicht können wir das an Ihrem Beispiel mal so ein bisschen durchgehen. Wie sind Sie dazu gekommen und wie lange machen Sie es schon?
Also den Beruf an sich mache ich jetzt mittlerweile 13 Jahre. Dass mich die Gebärdensprache so interessiert, das liegt daran, dass ich da war ich selber noch Schüler und auch im Abitur, bin ich in Berlin immer ein und dieselbe Wegstrecke mit der S-Bahn gefahren. Ich habe es waren junge Jugendliche, ich würde meinen schätzen, 12 bis 14 Jahre alt, habe ich sehr regelmäßig getroffen auf dieser Bahnstrecke und die haben immer miteinander gebärdet und das fand ich unglaublich spannend. Einmal konnte ich beobachten, also ich hatte ja damals noch gar keine Ahnung von der Gebärdensprache und ich würde meinen, die haben geflüstert, sie haben sich eine Decke über den Kopf gezogen, mal so ein bisschen oder eine Jacke über den Kopf gelegt und haben dann miteinander gebärdet und das habe ich so als Flüstern verstanden, fand ich total spannend und sie konnten sich eben auch über die ganze Bahn hinweg unterhalten. Das heißt, wenn der eine ganz vorne an der Tür stand und der andere ganz hinten, wenn jetzt nicht jemand im Weg stand, konnten die miteinander kommunizieren und das fand ich cool. Das fand, also, fand ich eine unglaublich schöne Sprache und von daher war für mich eigentlich gefallen, ich will etwas mit der Gebärdensprache zu tun haben. Und dann habe ich, als ich meine Ausbildung letztendlich angefangen habe, schon die ersten Berührungspunkte mit der Gebärdensprache gehabt. Und seitdem entwickelt sich das bis heute noch weiter.
Wie schwer ist es, die Sprache zu lernen?
Ich würde meinen, genauso schwer wie jede andere Sprache auch. Also man muss dranbleiben. Die Sprache hat eine Grammatik, sie hat eigene Vokabeln. Es steht auch eine Kultur dahinter. Also auch wenn ich jetzt Spanisch lernen würde wollen, müsste ich auch ein bisschen was zu der Geschichte der Spanier wissen. Ich müsste etwas ein bisschen zu der Kultur der Spanier wissen. Das gehört beim Sprachenlernen auch immer einfach dazu und genauso ist es mit der Gebärdensprache. Auch da muss ich etwas über die Kultur lernen, ich muss eben die Grammatik lernen, ich muss die Vokabeln lernen. Der große Unterschied ist natürlich, es ist visuell und das ist für uns hörende Welt doch eine Umstellung. Strengt die Augen auch manchmal an, aber man gewöhnt sich relativ schnell dran.
Und wie trainieren Sie das im Alltag? Also dadurch, dass Sie im Prinzip das hier anwenden, wahrscheinlich
genau.
Jeden Tag.
Genau, und man muss es eben anwenden. Bei uns ist es ja, also wir arbeiten ja mit gehörlosen Kolleginnen auch zusammen und da ich mit diesen ja auch im Kontakt stehe, jeden Tag gehört es dazu und unsere Klienten sind ja genauso, wir haben ja voll gebärdensprachliche Klienten im Haus und dann muss ich eben gebärden.
Wie ist die Welt da draußen eigentlich? Ist die gebärdensprachfreundlich?
Also sagen wir es mal so, wir werden gebärdensprachfreundlicher und ich bin fast auch der Meinung, Corona hat ein Stück weit dazu beigetragen. Ich habe selten so häufig Minister mit Dolmetschern neben sich gesehen. Hat anscheinend auch Corona dazu beigetragen, aber ansonsten ist es schon recht schwer, auch Dolmetschleistungen, sie müssen immer wieder neu begründet und auch manchmal auch gerechtfertigt werden, so hat man den Eindruck. Wir sind noch nicht gut barrierefrei in allen Punkten tatsächlich, ja.
Ist die international eigentlich, also kann man die weltweit oder gibt es Unterschiede in Ländern?
Es gibt wie in jedem anderen Land eine eigene Gebärdensprache.
Jetzt nach England?
Genau, die American Sign Language, wenn sie nach Britannien gehen, dann haben sie eben die British Sign Language, die ist überall anders. Wir haben auch innerhalb Deutschlands gibt es auch Dialekte. Das heißt nicht unbedingt, dass ich mich mit einem bayerischen Gehörlosen genauso gut unterhalten kann wie mit einem Berliner Gehörlosen. Also, aber das betrifft ja die Lautsprache auch. Ich verstehe die Bayern auch lautsprachlich nicht gut. Und genauso ist das auch in der Gebärdensprache.
Interessant. Kommen wir nochmal von der Sprache, die Sie dann so fasziniert hat, auch wegen diesem schönen Schlüsselerlebnis in der S-Bahn. Kommen wir nochmal von der Sprache zum eigentlichen Tun, was Sie heute machen. Wie ist dann der Weg dann nochmal vorangegangen?
Genau. Ich habe eben nach dem Abitur eigentlich wollte ich immer Lehrerin werden, das ist so mein Grundsatz. Dann hatte ich eben mein Schlüsselerlebnis in der Bahn und dachte, ja cool, warum dann nicht Lehrerin für gehörlose Kinder? Es wurde zu damaligen Zeiten gerade alles aus Bachelor- und Master-System umgestellt und diese Umstellung hat gerade in Berlin hat mir nicht so ganz geschmeckt. Ich wollte erst mal warten, was da passiert in dem Bereich und habe gesagt, ich mache jetzt erstmal die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger und konnte mir am Anfang auch überhaupt nicht vorstellen, dass ich lange mit Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten kann. Also ich hatte da durchaus auch Vorbehalte, kann ich gar nicht anders sagen und habe erst eigentlich, weil ich genötigt worden bin, ich wollte halt irgendwas machen, irgendwas muss ich tun und klar war, Gehörlosigkeit gehört auch dazu, deswegen war es dann auch irgendwann Oberlins, weil ich ja auch wusste, dass es hier eine TB-Schule gibt und bin aber letztendlich, wie ich so reingeschubst worden bin, in die Eingliederungshilfe da hängen geblieben und habe mein Herz verloren.
Das liegt jetzt hier.
Das liegt jetzt hier, ja, tatsächlich. Also ich habe es nochmal probiert, auch mit einem Studium in der Reha-Pädagogik, aber letztendlich war dann die Entscheidung doch.
Wenn Sie gerade sagen, das Herz haben Sie hier verloren, wie viel Herz darf man sich erlauben und wie viel dann wieder nicht, weil es dann ja auch manchmal sehr nahe geht?
Ja, erlauben ist ja das eine. Die Frage ist tatsächlich, wie lange kann man da überhaupt gar kein Herz haben? Also das ist, wir begleiten ja auch Kinder manchmal über mehrere, wirklich viele, viele Jahre, wenn sie von ganz klein hierher kommen. Wie gesagt, unser Jüngster war ein halbes Jahr, als wir den aufgenommen haben und ist jetzt mittlerweile auch 8, 9 Jahre alt und wird wahrscheinlich auch noch viele Jahre, wir werden ihn noch viele Jahre begleiten. Die wachsen ja automatisch ans Herz. Also man wird ja zusammen erwachsen. Wir lernen von den Kindern, die Kinder lernen von uns und man braucht es auch, wenn wir ein Wohnen anbieten wollen. Wohnen heißt nicht Sterilität und das ist auch nicht nur eine Abfolge von Prozessen oder von Strukturen, sondern natürlich braucht es auch eine Herzlichkeit und eine Wärme, damit sich Kinder hier wohlfühlen können und entwickeln können.
Und ist das vielleicht nicht auch dann schon eine Begründung, warum dieser Beruf so schön ist, weil er eben auch so erfüllend sein kann und erfüllend ist?
Ja, aber ich glaube, jeder, der seinen Beruf mit Leidenschaft macht, der würde seinen Beruf als erfüllend und beschreiben. Ich weiß nicht, ob es, also für, ich kann ja nur für mich sprechen. Und für mich ist es gar nicht das, was mich so erfüllt, sondern für mich sind wirklich die Herausforderungen, vor denen unsere Kinder stehen, die machen, das finde ich eigentlich unglaublich spannend. Und ich möchte gern meinen Teil dazu beitragen, diese Herausforderungen abzubauen und zu minimieren und kreativ da zu sein, weil es eben viele Hilfen noch gar nicht gibt oder erst entwickelt werden müssen. Und diese Herzlichkeit, die gehört für mich einfach dazu. Also sie ist schon auch ein Stück weit Grundvoraussetzung, um gut mit unseren Bewohnern arbeiten zu können. Nur Kinder, die mir vertrauen oder ihr Vertrauen schenken können, und dazu muss ich auch ein Stück weit Mensch sein können, abgesehen, also unabhängig von aller Professionalität, wollen noch etwas von mir lernen, wollen sich vielleicht auch etwas von mir zeigen lassen und vielleicht auch manchmal ein wenig schieben lassen in eine Richtung. Und das geht eben Tatsache nur mit ein bisschen Herz.
Würden Sie so weit gehen, dass Sie sagen, das ist auch so eine Art Familie hier?
Ja, natürlich. Wir sind ja auch, wir haben auch elterngelöste Kinder im Haus und da sind wir das einzige zu Hause und dann sind wir schon auch Spielpartner, Oma, Opa, Mama, Papa, alles auch irgendwie im einen. Und natürlich, da sind wir die Familie, die die Kinder kennen.
Wenn man hier arbeitet und es geht einem dann doch wirklich mal sehr nah, gibt es irgendwie Möglichkeiten, Hilfsangebote, wo man sich dann wiederum auch helfen lassen kann?
Ja, wir haben auch das sind ja so eher akute Themen, haben wir auch ein Seelsorgeangebot im Haus, das Kollegen nutzen können, beziehungsweise auf dem Gelände für Oberliner. Das betrifft jetzt nicht nur das Hertha-Schulz-Haus. Wir haben Supervision. Wir bieten auch Teamtage an und natürlich kann man auch eine kollegiale Beratung nutzen, ganz akut. Das sind so die Sachen. Wir haben natürlich auch mit Tod zu tun. Wir haben Kinder, die schwer erkrankt sind oder schwer beeinträchtigt sind und da kann es auch zu einem Versterben kommen und das geht den Kollegen natürlich nahe. Und da brauchen wir Seelsorgeangebote, ja. Oder auch eine Supervision. Hm.
Gehen wir noch mal in die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. Wie lange dauert die, wenn man diesen Beruf lernt?
3 Jahre.
Hm. Wo kann man sich informieren, wenn man bei Ihnen anfangen möchte?
Genau, also bei dem Beruf würde ich auch eher am Internet nachfragen, wenn Sie in den Häusern sich erkunden. Da geht es ja schon eher sehr konkret um die Arbeit. Aber man ist natürlich eingeladen, gerne jederzeit ein Praktikum zu machen. Dann einfach eine Bewerbung schreiben. Wir haben ein zentrales Bewerbermanagement. Dort die Bewerbung als Praktikant hinschreiben. Und dann hat man auch die Möglichkeit, in die Häuser, in die Arbeit einfach mal reinzuschnuppern.
Und reinschnuppern wollte ich natürlich auch weiter. Nach der nächsten Musik lernen wir Patricia Schmele kennen, auch eine Heilerziehungspflegerin. Und mit ihr gehe ich dann den Kindern beim Essen helfen und danach mit ihnen auch in die Sporthalle.
Smürek arbeitet auf Radio Potsdam.
Willkommen zurück auf Radio Potsdam bei der Sendung Smürek arbeitet, diesmal aus dem Oberlin-Haus in Potsdam-Babelsberg. Manchmal gehe ich bei mir zu Hause mit meinem Bluetooth-Kopfhörern durch die Wohnung. Ich höre darüber Musik oder gute Geschichten und diese Kopfhörer können hervorragend die Umgebungsgeräusche ausblenden. Das nennt sich modern Noise Cancelling und manchmal geht es mir so, dass dann plötzlich jemand hinter mir steht und ich mich total erschrecke. Wie mag das bei den Kindern sein, die ich heute betreuen darf, die teilweise auch hörbehindert sind? Wie arbeitet man am besten mit ihnen? Und wie kann man ihnen am besten helfen? Dazu habe ich heute eine nette Kollegin, die mich bei der Arbeit mit den Kindern begleiten wird.
Hallo, ich bin Patricia Schmele. Ich arbeite jetzt seit 4 Jahren hier im Hertha-Schulz-Haus, im Oberlin-Haus. Ich bin gelernte Heilerziehungspflegerin und jetzt seit kurzem habe ich hier in der Wohngruppe 2 die leitende Fachkraft übernommen.
Das ist schön. Wir haben uns in der Wohngruppe 2 in ein Zimmer zurückgezogen, damit wir so ein bisschen mal in Ruhe reden können. Das ist ein Klientenzimmer, nennen Sie das, ne?
Genau. Hier wohnen 2 Jungs von insgesamt 7 Kindern im Alter zwischen 3 und 17 Jahren.
Was ich hier so beim Reinkommen festgestellt habe, ist eigentlich ein sehr schönes, helles, freundliches Zimmer, ne? Also kann man sich durchaus wohlfühlen. Ist wirklich sehr angenehm, finde ich, so mein Eindruck.
Genau, die Zimmer sind auch alle individuell immer gestaltet, deswegen viel Fotos und viel eigene Kreativitäten, was eben die Kinder oder was wir zusammen mit den Kindern eben auch gestalten. Das hängen wir dann natürlich auch gerne auf.
Wann haben Sie sich entschieden, in diesen Beruf zu gehen?
Das war tatsächlich schon in der Schulzeit. Ein diakonisches Praktikum hat mir eigentlich so den beruflichen Weg gezeigt. Ich glaube, das muss in der 10. Klasse gewesen sein. Habe dann immer wieder Ferienarbeiten gemacht in der Zeit. Und dann eben nach dem Abitur habe ich mich dann eben dazu entschieden, die Ausbildung als Heilerziehungspflegerin anzufangen.
Jetzt haben Sie so ein bisschen beschrieben, wo das war. Und jetzt will ich nochmal fragen, warum das war. Also was hat Ihnen so oder was hat Sie so beeindruckt, als Sie das gemacht haben damals?
Also das Eigentliche und Erste war die Dankbarkeit der Menschen, die mich beeindruckt hat. Wenn du einfach, du kommst auf Arbeit, die Kinder oder generell die Klienten lächeln dich an, die kommen zu dir an, die freuen sich, dass du da bist. Und das geben sie eben in der Mimik und in der Gestik total offen und fröhlich wieder. Wo ich gesagt habe, okay, ja, dass ich generell mit Menschen arbeiten wollte, stand schon, wie gesagt, fest. Aber eben diese Dankbarkeit, die eben ausstrahlen und die auch gegenüber zeigen und einfach sagen, ey, schön, dass du da bist, finde ich großartig. Und das war eigentlich so Schritt in eins, dass man sagt, ja, hier bleibe ich.
Und das ist bis heute so geblieben?
Ja, genau, das ist bis heute so geblieben. Wie gesagt, ich habe dann die Ausbildung auch hier angefangen, Teilzeit, und bin jetzt auch eben hier geblieben, weil eben, ja genau, eben der familiäre Umgang auch, die Gruppe, die Kinder, haben mich von Anfang an begeistert, deswegen arbeite ich total gerne hier.
Schön, was Sie nicht sehen können, sind die leuchtenden Augen, die ich gerade sehe, das ist ja wirklich ganz beeindruckend. Was war in der Ausbildung das Herausforderndste und was ist Ihnen eigentlich richtig leicht gefallen?
Schule und Arbeit ab und an unter einen Hut zu kriegen. Wir arbeiten ja hier im Drei-Schicht-System. Bis dato habe ich nur im Zwei-Schicht-System gearbeitet, also im Früh- und im Spätdienst. Genau, und dass da eben die Schule auch ab und an ist ziemlich kurz gekommen, muss ich sagen, weil man eben doch, also ich bin eben der praktische Typ, deswegen konzentriert man sich dann doch eher auf die Arbeit und dass hier auch eben alles läuft. Ich glaube, das war so das Herausforderndste, dass eben die Schule eben auch noch mit an erster Stelle eigentlich gestanden hat und dass man eben Schule und Arbeit unter einen Hut so gekriegt hat.
Und inhaltlich, also zum Beispiel, also ich könnte mir vorstellen, wenn man in die Welt der Gebärdensprache eintaucht, wenn man sich damit beschäftigt, dass das schwer ist, keine Ahnung, gab es da Sachen, wo Sie sagen, na, das ist schon?
Es war anfangs herausfordernd, aber dadurch, dass eben, wie gesagt, die Kollegen hier auch gehörlos sind, lernt man eben generell während der Arbeit schon viel und dann eben die Fortbildung, die einen hier immer wieder angeboten werden, die unterstützen einen enorm und so viel ist mir doch eigentlich recht einfach und man lernt auch schnell dazu, da sich so in reinzufuchsen.
Und die nächste Frage, die haben Sie irgendwie schon beantwortet, aber vielleicht gibt es noch mehr, bestimmt gibt es noch mehr. Was ist das Schöne an diesem Beruf? Sie haben ja eben gesagt, die Dankbarkeit und dass man letztendlich wirklich unmittelbares Feedback kriegt. Was würden Sie sagen, was ist noch das Schöne? Also wir wollen ja auch so ein bisschen den Beruf beleuchten und auch Lust machen, dass man hier entweder eine Ausbildung geht oder sich dann auch direkt hier bewirbt, um hier mal zu arbeiten.
Ich würde sagen, die Individualität, also nicht jeder Tag ist gleich. Wir haben hier Spiel, Spaß und Spannung jeden Tag. Es wird nie langweilig.
Ich habe, wenn ich kurz eingrinken darf, eben ja auch einen Hefezopf da gesehen und den hat ein Kollege gebacken, weil er das irgendwie ganz gut kann und man kann sich so individuell einbringen, glaube ich. Ne?
Genau. Jeder Kollege hat irgendwie dann so seine Vorlieben. Genau, wir haben hier gute Köche, die dann mit den Kindern eben gerne Kochabende machen. Wir haben hier die Bäcker, die eben, wie Sie sagen, den Hefezopf jetzt eben zu Ostern machen. Wie gesagt, jetzt auch gerade zum Osterfest das Eierfärben, was man eben so klassisch kennt, was eben auch in den Familien gemacht wird, machen wir eben hier auch. Deswegen gibt es halt hier jeden Tag irgendwie immer einen anderen actionreichen Punkt. Klar gibt es auch neben den Action Entspannung, es gibt Ausflüge, wir machen hier viele Sinnesreisen, weil wir eben auch sinnesspezifisch hier arbeiten. Genau, deswegen ist es eigentlich so ein rundum wechselhaftes Paket.
Eine richtige Familie, ne? Was man eben zu Hause macht, macht man hier mit den Kindern auch und da ist ja der Abwechslung keine Grenzen gesetzt. Wie sehr nehmen Sie das, was Sie hier erleben, mit nach Hause? Muss man das erst lernen oder können Sie abschalten, wenn Sie nach Hause gehen oder müssen Sie gar nicht?
Im Zuge der Ausbildung, muss ich sagen, bin ich damit besser zurechtgekommen, dass man sagt, okay, was auf Arbeit ist, bleibt auf Arbeit. Mittlerweile ist die Bindung zu den Kindern so eng geworden, auch über die 4 Jahre jetzt, die ich jetzt hier arbeite, dass es so intensiv ist, dass man sich doch zu Hause Tatsache noch Sorgen macht oder denkt, ah Mensch, und wenn es mal nicht so gelaufen ist oder wenn es auch den Kindern vom körperlichen oder vom seelischen her mal nicht so gut geht, man nimmt es mit und man macht sich Gedanken, halt eben wie eine Mutti.
Es gibt aber, glaube ich, auch Austauschmöglichkeiten, ne? Oder Sie können sich auch beraten oder mit Menschen drüber sprechen.
Das auf jeden Fall. Also dadurch, dass wir auch ein sehr kleines Haus sind, ist es auch das Kollegium sehr familiär hier aufgestellt. Wir haben alle ein gutes Verhältnis, sodass man sich dort auch immer Rat suchen kann. Genau, ansonsten auch zur Chefin, die hat immer ein offenes Ohr also für jemanden, sodass man hier auf jeden Fall auf weiter Flur nie alleine steht.
Dass man gut aufgehoben ist. Ne? Die Menschen relativieren oft im Leben erst ihre scheinbar großen Probleme, wenn sie sehen, welche anderen Herausforderungen andere Menschen haben. Wie ist es eigentlich bei Ihnen? Also wenn man täglich damit konfrontiert wird, können Sie gelassener sein mit so kleinen Ärgerlichkeiten im Leben? Also so ein Knöllchen oder irgendwas und sagen, naja, also...
Ja, Tatsache, ja, ja, also ich...
Ja, ist ja so, ne? Also wenn Menschen dann merken, ach krass, was es eigentlich alles gibt und unter welchen Bedingungen andere Menschen leben müssen, eigentlich habe ich es ja gar nicht so schwer.
Genau, Tatsache. Also man sieht hier auf Arbeit viel, wo man wirklich dann froh sein kann, dass man das nicht erlebt oder im Privaten erlebt. Deswegen ist so ein Knöllchen, darüber kann ich hinwegsehen.
Wie ist das mit Geduld? Ich habe jetzt schon gelernt in meinem kurzen Aufenthalt hier, eine der ganz wichtigen Fähigkeiten in Ihrem Beruf. Haben Sie viel davon?
Ja, Tatsache braucht man hier viel Geduld. Man muss auch von dem Gedanken wegkommen, wenn man irgendwie was anfängt, dass es ein Endergebnis gibt. Das wird oft nicht passieren. Also wir sind hier mit den Kleinigkeiten, die kleinen Fortschritte sind wir zufrieden. Wie gesagt, weil die Kinder eben alle individuelle Ressourcen haben. Und dadurch ist es eben jeder kleine Fortschritt, den wir eben erzielen durch die intensive Förderung, ist wie ein Meilenstein für uns.
Nehmen Sie dann auch wahr und schätzen Sie wert? Das ist ja, glaube ich, auch wichtig dann.
Ja, total. Das ist auch für die Kinder dann eben super schön. Auch wie gesagt, die Entwicklung dann zu sehen anhand dessen ist wunderbar.
Wie ist die Zusammenarbeit mit den Eltern? Wie kann man sich das vorstellen, den Eltern der Kinder?
Da gibt es auch Unterschiede. Es gibt Eltern, da funktioniert die Zusammenarbeit super. Da werden die Kinder auch regelmäßig mal nach Hause geholt. Es gibt auch Zusammenarbeit, die gestaltet sich eher schwierig. Auch gerade die Sprachbarrieren, weil wir eben in unserer Wohngruppe nicht nur deutsche Kinder haben, die hier wohnen, sondern eben aus dem Iran, aus Turkmenistan. Und dort eben die Eltern hier mit der Sprache eben nicht so vertraut sind. Aber auch dort gibt es eben vom Amt und so immer Dolmetscher, die uns dann auch Rat und Tat zur Seite stehen, um dann eben, wenn wirklich jetzt Amtsgänge sind, was die Eltern eben sonst so übernehmen müssen, dann eben mit unterstützen, damit wir eben auch alle Informationen haben, die wir oder kriegen, die wir brauchen.
Wir kommen zum Bereich oder zu den Bereichen hier im Haus, in denen Sie tätig sind. Wir haben ja jetzt 3 Wohngruppen, habe ich gelernt. Sind Sie in allen 3 unterwegs?
Nein, ich bin tatsächlich nur auf der Wohngruppe 2. Also es gibt, wie Sie sagen, 3 Wohngruppen. Dort gibt es auch einen festen Mitarbeiterstamm. Genau, und wenn wir mal variieren, dann halt wirklich nur krankheitsbedingt, dass wir dann eben die Gruppen wechseln. Ansonsten bleiben die Mitarbeiter immer bei den Gruppen, weil eben das auch sonst sehr verwirrend für die Kinder wäre. Also wir sind die Bezugsbetreuer hier, die eben täglich dann intensiv mit den Kindern arbeiten, und würde dann eben ein stetiger Wechsel stattfinden, das wäre zu verwirrend. Und wie Sie eben sagen, Sie sind auch teilweise ja sinnesbeeinträchtigt, dann ist es noch schwieriger, wenn dann eben, weil jeder arbeitet auch anders, dass da eben dann eine einheitliche Förderung eben stattfinden kann, so eben wir als Team wissen und wir sind aufeinander eingestimmt, wir wissen, was brauchen die Kinder und können denen dahingehend eben die bestmögliche Förderung bieten.
Ist ja unter Umständen dann auch der Urlaub vielleicht eine Herausforderung, ne? Wenn Sie in Urlaub gehen, wenn Sie auch so direkte Bezugspersonen sind?
Genau, ja, das ist Tatsache. Da ist eben, die Übergaben sind dort sehr wichtig, eben der intensive Austausch mit den Mitarbeitern. Wir haben auch alle 2 Wochen eine Teamsitzung, wo wir alle zusammenkommen, wo alle Themen offen besprochen werden, dass eben auch wirklich jeder über alles Bescheid weiß. Und wenn es heißt Urlaub, dann wird eben ein Stellvertreter ernannt, der dann eben sich um alle Belange dann kümmert und eben dann noch intensiver für die Kinder, die man eben so sonst intensiver betreut, mitverantwortlich ist.
Beschreiben Sie uns mal Ihren Alltag. Wie können wir uns das vorstellen? Sie kommen hier früh oder Mittag oder am Abend, da gibt es ja verschiedene Schichten wahrscheinlich, durch die Tür und dann?
Genau, also je nachdem, welche Schicht, ob morgens um 6 oder nachmittags um 14 Uhr, erwartet mich meistens immer ein bunter Haufen im Gruppenraum. Dort sitzen die Kinder dann häufig, weil eben nach dem Mittagessen erstmal die Ruhephase auch ist, eben wie man das so kennt. Mit auch klar, der Fernseher läuft, das iPad läuft, es wird gespielt. Genau, und dann klingelt eben die Glockentür und ja, die Kinder kommen wieder angelaufen oder mit dem Rollstuhl angefahren. Wir werden umarmt, es gibt ein fröhliches Hallo, schön, dass du da bist. Und genau, dann können wir erstmal, wenn wir uns denn bis zum Büro Vorhydrung haben, unsere Sachen ablegen. Genau, dann eben, wie gesagt, die bekannte Übergabe zwischen den Schichten, damit eben die nächste Schicht auch weiß, was eben passiert ist. Genau, und dann gibt es erstmal ein Käffchen zum Einstieg. Und dann geht die Arbeit los, sei es die Pflege oder sei es eben die Mahlzeit, je nachdem, welcher Bereich jetzt eben ist.
Und nachts ist es wahrscheinlich sehr anders.
Genau, nachts gibt es hier immer eine Kollegin oder Kollegin, der eben fürs ganze Haus zuständig ist. Der läuft dann eben über die gesamten Wohngruppen, beginnt auch natürlich die Schicht erstmal mit dem Kaffee, wie soll es anders sein, das ist hier bei uns sehr groß geschrieben. genau, und fängt dann eben an, die Sichtkontrollen alles durchzuführen, um dann eben erstmal einen groben Überblick zu kriegen. Genau, und dann eben, das Häufigste, was eben bei uns liegen bleibt, sind die Wäsche, die dann eben, denke ich mal, dann gemacht wird.
Kommen wir mal so ein bisschen in meine Richtung. Ich arbeite ja in dieser Sendung traditionell mit. Ich will das auch heute machen, habe vorhin ja schon mal Muffins gebacken mit den Kindern. Wie darf ich hier helfen?
Genau, Sie können sehr gerne jetzt beim Vesper damit unterstützen, das Essen anreichen. Wir haben Kinder, das muss angereicht werden oder eben Kinder, die selber auch essen, die dann eben aber eine intensive Anleitung noch brauchen. Und danach steht dann bei uns, wie gesagt, die Freizeitgestaltung auf dem Programm. Hier am Nachmittag entweder machen wir was Entspanntes oder eben was Actionreiches. Dadurch, dass das Wetter heute leider nicht so mitspielt, haben wir uns überlegt, eben in die Sporthalle zu gehen. Das wird hier sehr gern gesehen, dass die Kinder eben auch so, dadurch, dass sie motorisch auch dann eingeschränkt sind, ist es schön, dass wir dann im Sportraum eben uns so ein bisschen bewegen, ein bisschen auspowern, damit wir eben dann abends, dass in Mitte eben alle müde ins Bett fallen.
Zunächst ging es darum, dem Kleinsten der Gruppe beim Vespern zu helfen. Sie hören es nach der nächsten Musik.
Smürek arbeitet auf Radio Potsdam.
Willkommen zurück bei Smürek arbeitet, einer Sendung, die sich mit den verschiedensten Berufen auseinandersetzt. Diesmal bin ich Teil des Oberlin-Teams. Genauer arbeite ich im Hertha-Schulz-Haus, einem Wohnhaus für Menschen mit Sinnesbehinderungen. Und jetzt geht es zunächst um das Anreichen von Essen. Ich hatte eine Ahnung, dass der Kleine im Gitterbettchen mein heutiges Vesperkind ist.
Genau, und wir holen ihn jetzt raus, damit wir ihn gemeinsam mit ihm essen können.
Mhm. Okay. Ist ja guter Dinge. Ja?
Genau, fröhlich ist er wie immer. Mhm. Hallo Rasi, komm mal her, setz dich mal hin. Komm mal her. Genau, jedes Kind hat hier eben seine individuellen Förderziele. Mhm. Bei ihm ist es gerade eben das freie Sitzen, was wir anfangen zu üben. Deswegen ziehen wir ihn immer so gut es geht immer wieder an den Händen hoch, damit er eben da vielleicht ein bisschen die Rumpfmuskulatur aufbaut. Und dann, genau, können wir ihn rübersetzen. Genau, können wir ihn in seinen Therapiestuhl setzen, der ist extra für ihn angefertigt. Mhm. Der wird auch immer durch die Hilfsmittelfirmen und Versorger eben angepasst, sei es, wenn sie wachsen oder, Genau, wichtig ist eben immer, damit eben kein Sturz passiert, die Sachen immer gut alles zu befestigen, sei es der Stuhl und auch eben dann die Klienten. Genau, dafür gibt es immer extra angefertigt und angepasste Brustgurte und Beckengurte, die wir eben immer anlegen. Genau, und wir begleiten eben auch alles gerne verbal und sagen eben den Kindern, was unsere Handlungen sind, damit sie eben das auch wissen. Genau, weil er kann es halt nicht sehen, darum ist es eben umso wichtiger zu sagen, was es jetzt los ist. Was auch vielleicht in der Umgebung zu sehen ist, ist vielleicht auch ab und an sehr interessant.
Jetzt gibt es Vesper, ne? Jetzt gibt es was zu essen.
Genau, jetzt gibt es einen Joghurt.
Ein Joghurt, wunderbar.
Genau, weil Finlay, der hat auch extra angefertigte Joghurts. Dadurch, dass er eben vom Gewicht her noch sehr, sehr wenig hat, ist es eben vom Arzt so angesetzt, dass er eben Joghurts kriegt, die eben im Prinzip eine gesamte Mahlzeit
sehr
von den Kalorien
haben. Ja. Genau. Soll ich denn jetzt einen...
Genau, jetzt können Sie die Dings wieder lösen. Gerne
einmal um den Tisch schieben.
Genau, auf der jedes Kind hat am Tisch seinen festen Platz.
Wo ist der Finlay-Platz?
Der Finlay-Platz ist hier hinten.
Okay, fahren wir da mal hin. So, muss ich hier mal gucken, dass ich durch die Tür durchkomme. So. Da ist jetzt gerade noch ein Rollhocker, den nehme ich mal weg. So, alles klar. Und dann so richtig ranschieben, so?
Genau, nee, Sie können ihn gerne so.
Ach so, ja?
Genau,
okay.
So schräg vom Tisch, weil Sie sich eben gerne dann parallel von Finlay gegenübersetzen, damit er eben sie dann eventuell auch umrisse, damit er das wahrnimmt. Wir können Finlay auch anhand des Therapiestuhls runtersetzen, sodass er eben auch so auf Tischhöhe sitzt, damit eben naja, die Normalität auch ein bisschen behalten wird.
Müssen wir ihm noch was erklären oder sagen, erzählen? Oder?
Genau, wir fangen jetzt gleich an. Ich sage, werde ihm, oder Sie können das auch gerne machen, verbal erklären, dass wir ihm den Latz ummachen. Und dann gibt es die Gebärdeessen. Die gebärden wir eben körpernah, damit, weil er es eben nicht sehen kann. Eben, genau.
Ans Kind dran stupsen.
Ans Kind, genau, dran stupsen. Mit der Faust, mit dem Daumen. Genau, sodass er eben weiß, dass es jetzt eben Essen gibt.
Okay, machen wir das mal. Komm ich mal rum. So, setze ich mir hin. So, jetzt gibt es gleich was zu essen. Ne?
Hier ist den Latz, können Sie ihn gerne ummachen.
Ich mache dir jetzt mal den Latz um, ja? So, ein schönes Lätzchen. Jetzt gibt es den Joghurt. Was haben wir da? Das ist der eben angereicherte. Ne?
Sommer, genau, das ist eben der...
Sommerfrucht, genau.
Sehr beliebt.
So, und soll ich jetzt mal da dran stupsen
genau.
Ans Kind?
Genau, und Essen dabei bitte sagen.
Jetzt gibt es Essen. So.
Genau. Und dann können Sie gerne...
Okay. Gucken wir mal rein. Ah, guck mal, ja.
Das Mittagessen, das wir hier geliefert kriegen, wird auch hier vom Oberlehrer gekocht. Wenn dort eben noch Mahlzeiten übrig sind, dann reichen wir die abends nochmal an. Ansonsten, dadurch, dass Finlay ja sehr schlecht kaut, kriegt er eben noch was Püriertes.
Mhm. Der Joghurt ist so eine Nahrungsergänzung, ne? Das
genau, genau, genau. Und dann gibt es eben irgendwas weiches, Brot oder Brötchen, dann eben mit Belag, das alles püriert.
Ja.
Oder eben Mittag.
Wie alt ist er jetzt?
3 Jahre ist er. Genau, der Stand von der Entwicklung her müsste ungefähr so ein halbes, dreiviertel Jahr sein. Mhm. Genau, er fängt jetzt auch an mit Lautieren. Mhm. Daran kann man jetzt, wenn ihm dann vielleicht irgendwie was nicht schmeckt oder...
Das ist ja auch gut, ne? Dann kann man
genau.
Das erkennen.
Genau.
So die Hälfte des Joghurts haben wir schon, ne?
Genau.
Und wie ist es mit Trinken?
Genau, trinken hat er hier. Dafür hat er seine spezielle Nuckelflasche, die wir dann eben immer befüllen. Können Sie ihm auch sehr gerne nebenbei gerne auch anreichen.
Genau. Gibt es da nochmal ein Zeichen für? Oder?
Tatsache nicht. Also das würden wir sonst nur vom Körper weggebären. Dadurch, dass es bei ihm jetzt nicht trinkt, weil er es nicht sieht, können Sie ihm langsam vorne die Spitze an den Mund halten. Genau, und dann macht er den Mund auf und dann können Sie ruhig kippen.
Genau.
Und auch gibt es eben immer wieder Tage, wo er eben gut das Trinken trinkt, sei es Tee, sei es Wasser mit Sirup. Und dann gibt es auch wieder Tage, wo eben nur rumgespielt wird. Das ist eben immer alles individuell.
Nach dem Vesper haben wir den Kleinen dann wieder in seinen Rollstuhl gesetzt und sind mit ihm zum Fahrstuhl. Den Keller ganz nach unten gefahren, dort gab es einen Musikraum und ich glaube auch eine Turnhalle. Und da warteten auch schon die anderen Kinder.
Genau, die Sporthalle, dadurch, dass die Schule bei uns direkt ans Haus grenzt, dürfen wir den Sportraum mitnutzen. Und deswegen ist es immer sehr beliebt, jetzt gerade so an regnerischen Tagen, dass wir eben hier eine Ausweichmöglichkeit haben, dass wir eben nicht nur in der Wohngruppe verweilen, sondern dass die Kinder eben auch eine andere Räumlichkeit sehen, wahrnehmen und eben da jetzt die Bewegung nochmal, ja, ein bisschen mehr Freiraum eben auch ist, ne? Und auch klar mit Bälle, Ringe, was eben so ein Sportraum hergibt, dass man eben da sich nochmal schön intensiv bewegen kann.
So, wir schieben das Kind mal jetzt den ganz langen Gang hier und da hinten am Ende ist wahrscheinlich dann der Eingang, ne?
Genau. Genau, das ist eben jetzt wieder Teil der Schule. Das ist eben der Taubblindenbereich, wo eben auch ein Klient von uns hier in die Schule geht, der eben taub ist. Mhm. Und so das ist eben immer jetzt so eine Win-Win-Situation, dass wir eben das auch hier gleich mitnutzen können.
Mhm. Das ist aber eine schöne Sporthalle, schön, schön groß und schöne Fenster, 4 Fenster. Hier sind jetzt gerade 4 Kinder dann, ne, mit zusammen. Hm, hallo. So, und für mich jetzt mal zur Orientierung, sind ja jetzt blinde Kinder dabei, Kinder, die nicht so gut sehen können, aber auch taube Kinder, ne?
Genau, richtig.
Wie kriege ich jetzt schnell raus, wen ich wie am besten anspreche?
Am besten bleiben Sie an meiner Seite.
Ja, das ist ja schon eine Herausforderung, ne, wenn man es nicht weiß.
Genau,
ne?
Wenn man es nicht weiß, ist erstmal eine Herausforderung. Mhm. Aber ich denke, wie die Kinder auf einen zugehen, auch dass sie, wenn sie sieht man es dann, ob sie eben blind sind oder nicht.
Mhm. Machen wir jetzt hier im Sportbereich? Also wie können wir den Kindern eine Freude machen?
Genau, also entweder gibt es sehr beliebt Ballspiele oder auch hier gerade Basketball oder einfach Fußball eben mit einem weichen Ball. Ist immer sehr wichtig, um eben die Verletzungsgefahr zu minimieren, weil sie doch so nicht so koordiniert sind. Oder eben auch sehr gerne Kegeln. Es wird auch immer gerne gesehen. Genau, halt einfache Ballspiele, wo man eben auch da
was erzielen kann, dass eben die Kinder daran auch Freude haben. Halt alles sehr einfach gestaltet, aber mit einem großen, wie sagt man, großen Endergebnis dann letztendlich.
Soll ich jetzt mal irgendwie einen Ball nehmen, oder?
Sehr gerne. Wo haben wir denn? Haben wir hier noch einen Ball? Ich gucke mal. Ja, es liegt da. Ja, perfekt.
Ja? Nehmen wir. Okay, nehmen wir. Wir spielen Fußball. Ah. Dann mal los. So. Zack. Jetzt gucken wir mal hier. Ja, ich schieß mal hier rüber. So.
Auch mal, ey.
Jetzt auch mal was sagen?
Hallo?
Hallo.
Hallo?
Hallo, hallo.
Du, Patti.
So, los geht's. Schieß mal. Sehr gut. So, jetzt schieße ich wieder zurück. Soll ich den wieder oben drauflegen? So, lege ich den Ball wieder auf den Rollstuhl und jetzt nochmal los. Ah, super. Hm. Ist okay so?
Super.
Ja, okay.
Genau. Mach ich den Ball wieder hoch. Das, was sich individuell auf die Kinder mit einstellt, aber eben das Bestmögliche eben rausholt, das, was halt auch in ihren Möglichkeiten liegt, sie trotzdem aber dann immer in Bewegung und aktiv bleiben. Mhm. Weil eben dadurch, dass sie eben doch den ganzen Tag sitzen, teilweise in ihren Rollstühlen, nur wenig dann ab und an dann umgelagert werden, je nach Bedürfnis oder dann auch nach Wohlbefinden, ist es eben dadurch umso wichtiger, dass eben die Gelenke und alles eben schön in Bewegung bleiben.
Absolut. Na los, schieß nochmal. Mach nochmal. Komm. Super. Cool. So, zack.
Richtiger Fußballer.
Und los. Nimmst du den Ball mit?
Laufst du uns den?
Soll ich mithelfen, oder?
Ich würde sie erstmal gerne probieren lassen.
Okay, also nimmt man sich selber hoch.
Genau,
ne?
Wenn sie eben Hilfe benötigen, dann kommen sie auch auf dich zu und würden sagen, kannst du mir bitte helfen? Das ist eben aber auch von Klient zu Klient unterschiedlich. Wie gesagt, da, wo es möglich ist, das ist eben das, was ich vorhin meinte, mit wenn die Kinder hier einziehen, wir müssen auch erstmal sie kennenlernen und wissen dann auch damit umzugehen. Aber dadurch, dass ja unsere Aufgabe auch ist, sie so selbstständig wie möglich zu kriegen, dass sie eben für spätere Leben eben alles alleine schaffen, machen können. Genau, lassen wir die Kinder gerne erstmal ausprobieren, bevor wir dann eben mit eingreifen. Es sei denn, sie sind eben so hochgradig, haben eine hochgradige Behinderung, wo es eben gar nicht mehr möglich ist, wo eben wir alles machen.
Das hatten wir im Vorgespräch schon mal, ne? Dass wenn Kinder neu in die Gruppe kommen, dass man wirklich eine längere Zeit braucht, um die Bedürfnisse kennenzulernen, weil die ja auch nicht sich so schnell artikulieren können. Man muss erst verstehen, ne?
Genau, dann eben die Geräusche und alles müssen wir auch erstmal deuten lernen, wenn sie eben nicht sich verbal äußern können. Deswegen ist es für uns auch immer sehr interessant, denn ja, die neuen Sachen, auch klar, ne, die Kinder verändern sich auch im Laufe des Lebens oder im Laufe ihrer Entwicklung. Deswegen ist es auch für uns immer wieder neu, weil sie auch immer wieder neue Typen mit sich bringen und immer wieder neue Sachen machen, wo wir eben doch selber immer wieder erstaunt werden aufs Neue.
Schön. Soll er auch mal mitspielen mit dem Ball? Soll ich ihm auch mal den Ball geben?
Möchtest du spielen? Er ist eben taub, da kann man eben ihn fragen und so wie er jetzt reagiert, er versteht, was ich gesagt habe.
Ja, nicht, ne, weil er jetzt geht.
Genau. Und dadurch, dass er sich eben entfernt, möchte er das eben nicht machen. Und er hätte ansonsten lautiert oder wäre auf uns auch zugekommen, hätte er es gewollt.
Und wie lange sind wir jetzt so in der Sporthalle?
Oder? Wir haben es jetzt 16 Uhr, dann halbe, dreiviertel Stunde können wir schon hier bleiben, auch je nach Bedürfnis der Kinder. Wir orientieren uns eigentlich daran, wenn wir merken, irgendwie, dass die Lust vergeht oder dass eben auch nur noch irgendwie Wusel ist, gehen wir wieder hoch, um dann eben mit der Pflege anzufangen und eben in die Abendroutine reinzukommen. Dann eben das Abendbrot ist dann jetzt noch eine gemeinsame Mahlzeit, die auf dem Programm steht. Und dann heißt es eigentlich nur noch, wie auch zu Hause, auf die Couch.
Entspannen, runterfahren.
Genau. Und dann, ja, spätestens um 21 Uhr liegen dann auch alle Kinder im Bett.
Mit dem Kleinen wieder sicher in seinem Stuhl sind wir dann wieder mit dem Fahrstuhl ganz nach oben gefahren und nun war auch schon die Nachtruhe nicht mehr so weit.
Genau, wir sind jetzt wieder zurück in unserer Wohngruppe und ja, jetzt gibt es eben noch mal so vielleicht 5 bis 10 Minuten eben mal durchatmen, wo wir auch noch mal in unserem Kaffee nippen können, wo wir uns jetzt unter uns Kollegen absprechen, wer eben welches Kind pflegt und dann genau der eine Mitarbeiter fängt jetzt eben an, die Medikamente zu stellen für die Kinder und der andere fängt an mit der Pflege, damit eben zum Abendbrot schon einige weg sind, weil eben nach dem Essen dann ja ein paar Kinder schon ins Bett gehen. Genau, und so werden jetzt alle nacheinander eben fürs Bett fertig gemacht und ansonsten ist jetzt dann nur noch Entspannungszeit nebenbei eben Tablet gucken oder eben Fernseh gucken, Musik hören, je nachdem, was eben gewünscht wird und dann, genau, gibt es ein gemeinsames Abendessen und dann ist der Tag auch schon zu Ende.
Und bald die Nachtruhe, ne? Wann geht das so ungefähr los?
Um 22 Uhr kommt dann die Ablösung, genau.
Und die Nachtruhe für die Kinder beginnt wann?
Die Nachtruhe, sagen wir zwischen 20 Uhr, 20:30 Uhr, spätestens 21 Uhr, sagen wir zwischen 20 und 21 Uhr sind dann alle Kinder spätestens im Bett.
Und damit Damit ist dann auch mein Tagwerk hier im Oberlinhaus zu Ende gegangen. Es war für mich ein sehr bewegender Tag hier im Hertha-Schulz-Haus. Und jetzt in meiner Abmoderation drängelt sich als erstes ein Wort nach vorn, was unbedingt erwähnt werden will. Danke. Danke für die wirklich sehr herzliche Betreuung durch das Oberlin-Team. Danke insbesondere an Frau Schmidt und Frau Schmähle. Danke, dass es Einrichtungen wie das Oberlinhaus gibt, die sich mit so viel Liebe und Aufmerksamkeit um Kinder und Erwachsene mit Beeinträchtigungen kümmern. Und danke, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Mitarbeiten in einem Beruf, der viel verlangt, aber auch sehr viel gibt. Leuchtende Kinderaugen, viel Feedback, also auch Dankbarkeit gezeigt durch viele kleine Dinge. Das Gefühl, helfen zu können, ist etwas ganz Großes. Und ich kann Ihnen diese Berufswege hier im Oberlinhaus nur ans Herz legen. Frau Schmidt hat es erwähnt, man kann hier mal reinschnuppern, ob das was für einen ist. Infos gibt es sowieso unter oberlinhaus.de. Ich freue mich, dass Sie, liebe Hörer, dabei waren und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Die nächste Sendung läuft am 15. Mai um 10 Uhr. Dann arbeite ich erneut im Tiefbau. Tschüss und genießen Sie Ihre Zeit.